und die legt es in die Salatschleuder.
Ja.
Das ist ihr Lieblingsbrutplatz.
Die müssen auch geschleudert werden, damit sie dann schlüpfen.
Genau, richtig.
Ohne ja, das Rotkehlchen halt.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, bei einer neuen Folge eures Lieblingsvogel-Podcasts. Wir, das sind Martin Rümmler. Was bist du eigentlich? Vogelschutzexperte bist du beim NABU.
Hallihallo. Und Fabian Karwinkel, NABU-Mitglied, NABU-Aktiver und Buchautor des tollen NABU-Vogelbuchs.
Und so viel sei schon verraten. Wir sind heute zu dritt. Und ich freue mich riesig, als muss ich sagen, ich bin schon Fan von deiner Kunst, Illustratorin und auch Buchautorin. Sarah Heutzeroth ist bei uns zu Gast. Hallo Sarah.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Also ich freue mich total auf diese Folge und bin schon ganz gespannt.
Wir werden dich später nochmal genauer vorstellen, aber ich kann schon mal sagen, vielleicht kennt ihr Sarah von den legendären Gemüsevögeln. Also das war das Erste, wo ich dich kennengelernt habe, durch die schönen, ja, sei es Rotkehlchen oder die blaue Meise mit AI. Also da hast du wirklich tolle, tolle Sachen gezeichnet. Mischungen aus Gemüse und Vogelarten. Ja, und vielleicht hören die einen oder anderen von euch, Podcast-Begeisterten, den Podcast Beats and Bones vom Naturkundemuseum Berlin.
Ich.
Zum Beispiel aufgefallen durch sehr schöne Cover, Sarah. Und da bist du auch nicht ganz unbeteiligt, oder?
Das stimmt, genau. Das war auch echt so ein mega dolles Herzensprojekt, als die mich angefragt haben. Und das lief auch, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube echt 3 Jahre oder ein bisschen länger sogar, dass ich immer die Folgen illustriert habe. Jetzt aktuell leider nicht mehr, aber jetzt können sie noch die alten Illus weiterverwerten für neue Folgen. Da war dann irgendwann das Budget nicht mehr da, aber es war einfach mega toll, auch einfach so eine ganze Podcast-Folge immer in so einem kleinen Icon zu illustrieren. Ich liebe ja solche Herausforderungen.
Und deine Illustrationen haben, glaube ich, auch den ganzen U-Bahnhof dort geziert. Also ich habe damals zu meiner Studienzeit oder Unizeit immer auf diese großen Plakate geschaut. Das war sehr schön.
Ja, die hängen auch, glaube ich, immer noch. Das war auch so witzig, weil ich einfach so winzige Icons mache für so kleine Spotify-Vorschaubilder und auf einmal sagen die, ja, wir haben die jetzt übrigens auf, keine Ahnung, 4x4 Meter oder so gedruckt. So, okay.
Ja, und eins deiner Werke ist auch ein Buch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Buchautorin. Und zwar, oder mittlerweile sogar 2 Bücher, da kommen wir dann gleich noch zu. Aber eins, das möchte ich in den Fokus stellen gerade.
Ich zeige es gerade mal hoch, auch wenn ihr da draußen das Buch nicht sehen könnt.
Seht ihr nicht, was Martin da gerade zeigt? Und zwar, der Titel ist Die Welt in einer Eierschale. Und da geht es darum, warum wir Vögel brauchen, was für zerbrechliche Lebensräume es auch gibt, was Vögel da anzeigen, was es für tolle Symbiosen und Co. gibt aus der Vogelwelt. Und ich finde, es ist wirklich ein unglaublich toll gezeichnetes Buch.
Danke.
Und das ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Warum brauchen wir Vögel eigentlich?
Genau. Bevor wir dazu kommen, aber noch 2 wichtige Punkte natürlich. Zum einen, wir haben ja die Folge 82 und Fabian bringt uns ja immer einen ganz tollen, unnützen Vogelfakt mit. Und so auch heute vermutlich. Und wir hören gerne mal, was du uns erzählst.
Sehr gerne. Diesmal aus dem Fachbereich Chemie. Und zwar die Ordnungszahl 82 im Periodensystem. Habt ihr da eine Idee, was das sein könnte?
Helium? Ach nee, das ist ja ziemlich weit vorne.
Nee, Helium ist ganz weit vorne.
Selenium?
Es ist
ich jetzt mal.
Tatsächlich auf Englisch Plumbum.
Ah ja.
Und es ist Blei. Blei hat die Ordnungszahl 82. Und da haben wir auch in der letzten Folge nochmal kurz drüber geredet und auch in anderen Folgen. Blei ist ein großes Problem, ein Umweltgift, was sehr schnell in der Nahrungskette aufgenommen wird. Belastung vor allem durch, ja, zum Beispiel durch Jagd, durch Angeln, durch Munition oder beim Angeln eben diese beschwerenden Körper. Und das sammelt sich in der Nahrungskette erst bei vielleicht Mäusen, dann irgendwie bei beispielsweise Seeadlern. Da gibt es auch ganz schlimme Bleivergiftungen und da suchen wir immer noch nach Unterschriften oder wir bitten darum, macht doch mit bei Ban Lead Now, also eine Petition gegen den Einsatz von Blei, wo es, ich sag mal, unnötig ist. Also macht da gerne mit und unterschreibt. Wir werden euch das verlinken, banleadnow.de.
Und dann machen wir weiter mit einer zuhörenden Einfrage, die diesmal von Dani kam per Mail und es geht um artübergreifende Allianzen. Ich lese einmal vor. Hallo, erst einmal ein großes Lob für den tollen Podcast. Vielen Dank, Dani. Es freut uns immer, wenn wir das lesen. Macht immer großen Spaß zuzuhören. Ich habe letztens etwas beobachtet, über das ich gerne mal eure Einschätzung hören würde. Im Nistkasten an unserem Balkon haben Blaumeisen gebrütet. An einem Tag haben wir beobachtet, dass sie sich sehr aufgeregt haben. Nach kurzem Suchen konnten wir auch die Quelle der Aufregung ausmachen. In der Astgabel des nahestehenden Baumes saß eine Katze. Soweit so klar, was aber wirklich erstaunlich war, rechts neben der Katze wurde diese von einer Krähe bedrängt und von links von einer Elster. Lustiges Bild in meinem Kopf. Das war jetzt mein Kommentar. Da wir Angst um die Augen der Katze hatten, gingen wir raus und verscheuchten alle, die nicht dorthin gehörten. Aber diese Szene geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Kommen solche artübergreifenden Allianzen gegen einen gemeinsamen Feind öfter vor? Vielleicht habt ihr ja eine Antwort. Für mich liebe Grüße, Dani.
Ja, interessanter Beitrag. Also zusammengefasst gab es da eine Szenerie, wie die Katze von verschiedenen Arten, von einer Elster, von einer Krähe, gleichzeitig attackiert wurden. Und da ist die Frage, gibt es Allianzen zwischen Vogelarten? Und ich fange mal mit dem Ja-Teil der Antwort an. Ja, vor allem innerhalb einer Art, innerhalb von Paaren oder von Kolonien. Gerade bei Koloniebrütern ist das sehr häufig zu beobachten. Aber auch Geschwistergruppen, Familienverbände, die gehen dann gemeinsam gegen die Feinde vor. Jetzt kommt der etwas neinige Teil der Antwort. Und zwar in diesem Fall würde ich auch sagen, dass es eher gemeinsamer Feinddruck in dem Moment ist, als so eine gezielte Allianz. Klar, die wollen beide, dass diese Katze verschwindet. Und es ist auch interessant, weil normalerweise sind die Rabenvögel unter sich auch Konkurrenten. Also für eine Elster ist eine Krähe in der Nähe durchaus eine Gefahr. Und deswegen ist es schon spannend, dass sie in dem Moment gemeinsam dagegen vorgehen. Aber es ist jetzt kein geschlossenes Bündnis, sondern eher ein gemeinsamer Feinddruck, der dann zu dieser Reaktion führt. Wenn man das Thema so ein bisschen mehr aufrollt, gibt es auch Warnsignale, könnte man noch erwähnen, die auch zwischen den Arten verstanden werden und auch zwischen Vogel- und Säugetierarten. Zum Beispiel der Eichelhäher, ganz berühmtes Beispiel. Wenn der warnt, dann sind erstmal alle Tiere alarmiert. Genauso bei der Amsel haben wir das schon ein paar Mal erklärt, dass es auch sogar innerhalb des Warnrufs verstanden wird, was für ein Feind da kommt. Ist es ein Luftfeind? Muss ich eher auf den Boden gucken und darauf achten, weil das hat ja schon massive Auswirkungen auf meine Reaktion. Vielleicht könnte man das vergleichen mit so einem Warnton bei Menschen, wenn man so einen sehr nervösen Ton hat, dass Vögel das auch zwischen den Arten her wahrnehmen. Und ein gutes Beispiel dafür, wie diese gemeinsamen Situationen, wo es gemeinsamen Feinddruck gibt, vorkommen, habe ich selbst letztes Jahr im Februar beobachtet. Da gab es nämlich in Münster einen Sperlingskauz, der da saß. Und das ist schon auch ein Vogeljäger. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Sperlingskauz gesehen?
Nee, ich noch nicht.
Leider nicht.
Ja. Ist eine ganz kleine, süße Eule, die kleinste, die wir haben. Und am Tag oder wenn die ruht, dann ist die nicht im Modus, einen Vogel zu fangen, sondern die will halt einfach ihre Ruhe haben. So, und das nutzen die Kleinvögel aber, um den zu vertreiben, weil die haben keine Lust, dass ihr Feind da neben denen sitzt. Und man hört sofort anhand der Reaktion der Vögel, dass da eine Sperlingskauz in der Nähe ist. So werden die teilweise auch nachgewiesen. Wenn man in einem Gebiet, wo die Vögel Sperlingskäuze gewöhnt sind, den Sperlingskauz abspielt, dann geraten die sofort in so eine Abwehrhaltung. Und ich habe davon ein Video gemacht und euch die Audiospur mal runtergezogen. Und man hört so ein bisschen, wie aufgeregt die Vögel da sind. Und alle gemeinsam, es war eine Mischung aus Buchfinken, Amseln, verschiedenen Meisenarten, die alle auf diesen Kauz losgegangen sind. Ich hoffe, das gibt eine Antwort auf deine Frage. Also die Antwort ist Jein. Und ich hoffe, das hat dir weitergeholfen.
Die Vogelnews.
Fabian hat uns heute eine Schlagzeile mitgebracht. Ich lese mal vor. Birds of War, bester Jobwechsel der Welt. Okay, was haben wir hier?
Ja, wir befinden uns im Land mit der höchsten Anzahl an Vogelarten. Wisst ihr, in welchem wir sind?
Irgendwas mit Bergen, würde ich sagen. Und Tropen.
Ja. Ja.
Ich würde auch sagen, irgendwie vielleicht Äquatornähe oder so. Mhm.
Ja, mhm. Ja. Konkrete.
Na, dann vielleicht gleich Ecuador, wenn wir schon den Äquator haben.
Also Ecuador ist tatsächlich mit Peru und Kolumbien. Das sind die Top 3, was Vogelarten angeht. Übrigens fällt mir an der Stelle ein, es gab jetzt bei der Fußball-WM, gab es jemanden, der gesagt hat, das neue Orakel, wie die Spiele ausgehen, liegt an den Vogelarten. Ich glaube, es war in der Vorrunde so, dass tatsächlich immer die Mannschaften gewonnen haben, die meisten Vogelarten haben. Das traf ein bisschen Zufall, ein bisschen kann man es auch begründen, dass natürlich so kleine Inselstaaten, die dann oft weniger gut spielen, halt auch weniger Vogelarten einfach aus Größengründen haben. Aber das fand ich ganz spannend. Vielleicht kurz an der Stelle. Aber das ist gar nicht meine News, die ich bringen wollte.
Was du dir so für Gedanken machst, Fabian.
Ja, ich habe das gelesen, fand das ganz spannend. So, meine News ist auch schon ein bisschen älter, beziehungsweise ist ein Prozess, der seit vielen Jahren läuft. Aber ich fand ihn unglaublich toll und es gab vor kurzem nochmal so einen Artikel dazu. Deswegen wollte ich euch den mitbringen. So, und zwar befinden wir uns in Kolumbien, in Regionen, wo von, ja, muss man sagen, Drogenhandel, von Guerilla kontrollierte Gebiete sind, die fernab liegen und auch von Kolumbianerinnen und Kolumbianern gemieden werden, also Gebiete, die einfach Sperrzone sind. Was die Konsequenz hat oder hatte, dass diese Gebiete auch sehr natürlich waren, weil kein Mensch hat die betreten. So, jetzt gab es zum Glück Friedensverträge und zwar schon 2016 und damit wurde die Region befriedet, zum Glück. Und was damit einherging, war aber auch, dass die Gebiete jetzt erstmal offener waren für andere Menschen auch und damit mehr Besucherdruck herrschte. Und sie waren jetzt auch einmal auch offen für die Forschung. Das ist total interessant, weil diese Gebiete riesig sind, teilweise noch Primärwälder enthielten. Und Teil von diesen Friedensverträgen war auch, dass die Leute, teilweise über 10.000 Kämpferinnen und Kämpfer, jetzt, ich sag mal, joblos waren. Und Teil dieses Friedensvertrags war es auch, dass sie wieder eingegliedert werden, dass sie von der Regierung finanzielle Hilfe bekommen, um diese Menschen, um den Job zu geben, um den Einkommen zu gewährleisten. Und da gab es einen, ich glaube, Ex-Kolumbianer oder einen Kolumbianer, der nicht mehr in Kolumbien wohnt, ich glaube an der Uni in Australien, an der Uni in Sydney arbeitet als Genetiker, der gesagt hat, okay, hier ist auch ganz viel Potenzial. Erstmal das Gebiet ist super spannend und auch die Menschen. Wer kennt sich da besser aus als die ehemaligen Guerilla, die da eben in diesen Wäldern gewohnt haben? So, und die haben Schulungen gemacht für diese Menschen und denen beigebracht, wie sammle ich Daten, wie stelle ich Wildkameras auf, wie erkenne ich diese Art, die jetzt vielleicht besonders im Fokus stelle und kann da irgendwie Proben sammeln, Fotos machen. Also die haben die Guerilla quasi umgeschult zu Forscherinnen und Forscher und auch zu Bird Guides. Also es gibt jetzt Guerilla, ehemalige, die halt Vogeltouren in diese Gebiete machen, weil die kennen sich da aus, die wissen, wo die Arten sind, die kennen die auch. Und das finde ich eine total tolle Geschichte, wie es von Krieg hinging zu Menschen, die da jetzt fotografieren, Daten sammeln und eben Menschen durch die Dschungel da führen und Birdtouren machen.
Toll, das ist doch mal eine schöne Transformation. So wünscht man sich das eigentlich überall. Ja, danke.
Wer dazu mehr lesen will, wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, Sarah, wir haben dich ja schon vorgestellt zu Beginn. Erzähl doch mal ganz kurz zu dir, woher du kommst, was du so machst und ja, wie dein Weg zur Natur aussah in der Vergangenheit.
Ja, ich bin Hamburger Illustratorin, auch einfach durch und durch Großstadtkind. Also ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ich habe immer schon die kleinen Naturecken, glaube ich, in der Stadt so gesucht, auch als Kind schon super gern einfach irgendwie lieber im Park und in den Büschen gespielt als auf dem Spielplatz. Und immer auch schon mega gern Vögel um mich rum beobachtet eigentlich. Dann auch viel gezeichnet natürlich und auch viel immer schon so Tiere und Naturmotive. Das hat mich irgendwie immer schon so am meisten interessiert und fasziniert.
Und was motiviert dich bei deiner Illustration oder bei deinen Arbeiten? Also was treibt dich an, diese Tiere darzustellen und so kreativ zu sein?
Also ich habe mit dem Illustrieren eigentlich auch so parallel mit ja meinem Aktivismus eigentlich begonnen, also so noch in der Schulzeit und dann so am Anfang vom Studium. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert, auch so ein bisschen aus pragmatischen Gründen, weil ich dachte, wer weiß, ob man mit Illustration später Geld verdienen kann, lieber was irgendwie Praktisches machen, wo ich dann im Zweifel auch irgendwie, keine Ahnung, in die Werbung oder irgendwas gehen kann. Und habe parallel, also ich war immer schon auch irgendwie ja politisch aktiv, viel früher so in der Tierrechtsbewegung und habe da dann nebenbei einfach immer schon so Flyer gestaltet oder so Demo-Plakate oder so und habe da dann eigentlich mich das erste Mal so ausprobiert mit eigenen Illustrationen, die das so begleitet haben. Und deswegen war Illustration für mich auch immer ein sehr kommunikatives Mittel eigentlich. Also, dass ich irgendwas damit vermitteln wollte, Interesse, Aufmerksamkeit generieren und immer, es war halt immer an irgendwelche Inhalte eigentlich auch geknüpft für mich.
Ja, und wenn ihr Sarah nicht kennt, dann schaut doch gerade mal nach, wenn ihr gerade nicht am Autofahren oder Fahrradfahren seid, schaut mal nach den Gemüsevögeln oder schaut mal auch in ihr Portfolio. Da ist ganz, ganz viel Verschiedenes. Also von, du hast ja gesagt, so Aktivismus, Illustrationen hin zu ganz viel für die Uni, Podcast-Cover haben wir schon erzählt oder auch ja Infoschemata, die du gemalt hast, ganz viel in dem Bereich Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Ich mag deinen Stil total gerne und freue mich total, dass du hier in der Folge bist.
Danke.
Und unser Hauptthema ist gleich ein Thema, was du im Buch auch in der Eierschalen-Version mit Warum wir Vögel brauchen thematisiert hast. Aber bevor wir dazu kommen, gibt's gleich auch ein kleines Spiel für euch, wo ich mich sehr drauf freue. Und das hört ihr nach unserer Werbung.
Jetzt kommt Werbung. Heute geht es darum, warum wir Vögel brauchen. Sie halten Ökosysteme im Gleichgewicht, sie verbreiten Samen, sie fressen Insekten und sie machen die Welt nebenbei natürlich auch ein bisschen schöner.
Gleichzeitig sind viele Vogelarten bedroht und das liegt oft an uns Menschen. Lebensräume verschwinden, Landschaften werden intensiver genutzt, Nahrung wird knapper und das Klima gerät aus den Fugen.
Und die Verantwortung, ihnen zu helfen, die liegt natürlich bei uns. Vögel brauchen unseren Schutz.
Und genau da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel. Und das ist unser treuster Werbepartner. Die haben schon ganz, ganz viele Podcast-Folgen gesponsert. Und da wollen wir uns auch nochmal persönlich bedanken an der Stelle. Und zwar ist das Ritex, ein deutsches Familienunternehmen für Kondome und Gleitmittel aus Bielefeld. Die engagieren sich gemeinsam mit dem NABU für Vogel- und Naturschutzprojekte.
Denn beim Kauf der limitierten Aktionspackung Gut zu Vögeln mit 8 Ritex Pro Nature Classic und 2 Ritex Pro Nature Feeling Kondomen sammelt Ritex Geld für den Vogelschutz.
Die Kondome sind vegan und bestehen aus Naturkautschuk, Latex von 100% FSC-zertifizierten Anbauflächen, sind dermatologisch getestet und werden mit Ökostrom produziert. Und auch die Verpackung besteht aus Recyclingmaterial.
Mit der Aktion unterstützt Ritex gemeinsam mit dem NABU Projekte im Vogel- und Naturschutz. Und so konnten beim letzten Mal 11.000 Euro zusammengesammelt werden. Das sind übrigens so viele Euros, wie es ungefähr Vogelarten auf der Welt gibt.
Die Aktionspackung Gut zu Vögeln mit 2 niedlichen Blaumeisen drauf findet ihr aktuell in Drogerie- und Verbrauchermärkten, solange der Vorrat reicht. Schaut doch mal vorbei unter www.ritex.de.
Ende der Werbung.
Ja, und jetzt kommen wir zum kleinen Spiel für euch.
So, und jetzt hast du hier ein kleines irgendein Gläschen, Marmeladengläschen in der Hand, was mir sehr bekannt vorkommt.
Ja, ich habe ein kleines Gläschen mit Zetteln drin. So, das Spiel ist, Sarah, für dich ein Heimspiel. Und zwar geht's um deine niedlichen Gemüsevögel. Und wir spielen verschiedene Runden und ihr müsst den Gemüsevogel erraten. Da hat, wie gesagt, Sarah natürlich einen Heimvorteil. Aber vielleicht, Martin, du hast auch hier und da keine schlechten Karten, glaube ich. Du kennst ja auch einige davon.
Ja.
Und zwar ist die Frage immer, welcher Gemüsevogel ist gemeint? So, und die erste Runde heißt Küchenlatein. Und ich ziehe jetzt ein Kärtchen und ihr müsst den Gemüsevogel erraten anhand der wissenschaftlichen Namen von Pflanze und Vogel.
Hm? Ah, ja, ja, ja.
Soweit klar?
Okay, du hast es also nicht so leicht gemacht.
Rein. Lasst mich erstmal ausreden, okay. Damit ihr zu Hause auch raten könnt. Okay, also ich habe hier ein kleines Gläschen mit bestimmt 40 kleinen Zetteln von Gemüsevögelchen. Und ich fange an mit dem ersten Kandidaten. Ich fange an mit der Pflanze, damit es etwas schwieriger ist. Wir sind bei der Pflanze Brassica oleracea in der Variation Gongylodes. Und der Vogel ist wissenschaftlich... Nick mal kurz, wisst ihr schon Bescheid?
Also bei der Pflanze weiß ich schon, in welche Richtung
okay.
Das geht.
Ja. Der Vogel ist Corvus corax.
Ah, okay. Jetzt bin ich doch auch mit am Start. Ich dachte schon, oh Gott, ich bin ja einfach überhaupt nicht aus der Wissenschaft und Latein. Nein, 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 nein. Aber jetzt bin ich doch so ein bisschen bei Rabenvogel.
Ja, Corvus.
Und der Brassica, ich bin mir gerade unsicher, lustigerweise habe ich Brassica napus im Kopf gehabt, was, glaube ich, der Raps wäre. Aber Brassica oleacea ist, glaube ich, der Kohl. Kann das sein?
Ja. Also wir haben etwas Kohliges und wir haben einen Rabenvogel. Und zwar Corvus corax, weißt du welcher?
Ja, ist der Kolkrabe.
Der Kolkrabe. Okay, und welcher?
Das kann ja nur der Kolkrabi sein.
Ach, Kolkrabi, schön. Gut.
Ja. Okay, einen kriegt ihr noch aus dieser Kategorie, aus der Kategorie Küchenlatein, bevor wir zur nächsten Runde kommen. Wir sind bei der Pflanze Pyrus communis. Und bei dem Vogel Saxicola rubetra.
Okay.
Mhm. Also nicht so
Sarah, was
einfach,
sagst du?
Würde ich sagen.
Ja, ich muss sagen, ich bin komplett lost. Ja. Ich habe gar keine Ahnung.
Also fangen wir vielleicht mal mit dem Vogel an. Saxicola rubetra oder wie auch immer.
Ja.
Ist das Braunkehlchen?
Korrekt.
Und Pyrus communis ist, glaube ich, der Wildapfel, oder? Die Birne.
Die Birne, richtig. Das hätte ich auch nicht gewusst. Und was lässt sich aus dem Braunkehlchen und der Birne machen?
Das ist das Birnkehlchen.
Richtig. Sehr gut.
Das ist aber manchmal auch wirklich um die Ecke gedacht.
Wir kommen zur Runde 2, dem Gemüsevogel-Tabu. Und da spielen wir mal erstmal ein. Heißt einfach, ich beschreibe den Vogel, ohne Pflanze oder Vogel zu sagen. Ihr dürft reinrufen, um welchen Vogel
es geht. Viel Erfolg.
Oder um welchen Gemüsevogel. Okay, wir befinden uns bei einer Vogelgruppe, die vor allem in der Stadt ist und manchmal sehr unbeliebt. Und das Gemüse wird gegeben, wird oft als Emoji verschickt.
Taubergine.
Ja, so schön.
Also ich weiß ja nicht, ob das oft verschickt wird. Ich mache weiter mit dem nächsten Vogel. Okay, wir befinden uns bei einem Vogel, der hier nicht heimisch ist und auch eine Pflanze ist, auch ein Obst ist, kommt in Neuseeland vor. Und das Gemüse lege ich zum Beispiel gerne beim Grillen auf den Grill. Schmeckt, finde ich, sehr gut. Ist ein italienisches Wort.
Hä? Zucchini.
Der Zucchini.
Ach, Zucchini. Und ich war bei Kiwi-Zucchini. Ich dachte, hä? Okay.
Ja, es liegt natürlich nahe, aus dem Kiwi-Vogel dann auch die Kiwi-Frucht. Ja. Ja, ich habe ja auch viele Obstvögel so bei den Gemüsevögeln mit drin. Aber ich dachte mir, das ist jetzt auch ein bisschen zu einfach und haben auch schon andere gemacht.
Deswegen. Ja, das stimmt. Ja. Okay, letzte Kategorie, die nennt sich aus der Gemüsevogelwarte. Da habe ich einfach einen Text formuliert. Es ergibt sich, glaube ich, das Spielprinzip. Okay, und zwar habe ich zwei kleine Geschichten. Die Forschenden rund um die Arbeitsgruppe von Dr. Martin Mümmler und seinen Laborkaninchen machte eine bahnbrechende Entdeckung. Sie konnte das erste Mal den sagenumwobenen Rotkühlchen bei der Eierplage beobachten. Das Aussehen der Eier sowie das Nest beschrieben Mümmler et al. Folgendermaßen. Martin.
Die Eier, ich weiß gar nicht.
Wir sind beim Rotkühlchen.
Die Eier, bläulich, oliv, ich weiß es gar nicht.
Du kannst dir was ausdenken, das ist ein kreatives Spiel.
Ein kreatives Spiel. Ja, die Eier sind rot gepunktet mit türkisen Streifen.
Oh, wunderschön.
Und wo legt das Rotkühlchen die ab?
Und die legt es in die Salatschleuder.
Ja.
Das ist ihr Lieblingsbrutplatz.
Die müssen auch geschleudert werden, damit sie dann schlüpfen.
Genau, richtig. Ohne geht's nicht.
Das Rotkühlchen halt. So, dein zweiter. Die Wissenschaftlerin Professor Dr. Sarah Heutzeroth. Für ihre bahnbrechende Forschung am Wüsten-Uhu, auch bekannt als Sahara Heutzeroth, gelangen die ersten Filmaufnahmen der Balz der scheuen Blaumeise mit A. Das unglaubliche Balzverhalten versuchte sie mit folgenden Worten zu umschreiben.
Ja, genau. Es ist eine windblütige Art, die dann, wenn sie blüht, in der Luft so tolle Pirouetten vollführt und so umeinander schwirrt und sich dabei quasi gegenseitig bestäubt.
Ah, schön.
Also spektakuläres Luftphänomen.
Und die Eier werden in Popcornform, glaube ich, gelegt, ne?
Ja. Genau. Ja. Ja,
ja. Ja, Popcorn wollte ich auch noch irgendwie reinbringen.
Okay, sehr schön. Vielen Dank fürs Mitspielen.
Das war schön. Das hat Spaß gemacht.
Und damit steigen wir ins Thema ein, warum wir Vögel brauchen. Und ich würde direkt sagen, das ist natürlich eine total menschliche Formulierung, von wegen Tiere irgendwie nützlich und schädlich einzuteilen und sieht irgendwie die Natur schnell als so eine Art Werkzeugkasten, ne, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Trotzdem wollen wir heute beleuchten diese Perspektive. Also was machen Vögel sozusagen für uns in Anführungsstrichen? Und du hast das auch in deinem Buch thematisiert. Wie kamst du darauf, Sarah?
Genau, also es ist etwas, was mich, glaube ich, einfach total fasziniert. Also Zusammenhänge, Wechselwirkungen in der Natur. Und ich habe selber mal irgendwann nach einem Buch gesucht, wo das zu Vögeln vielleicht mal irgendwie ein bisschen beschrieben wird. Und war dann sehr überrascht, dass ich gar kein Buch und vor allem auch kein deutschsprachiges Buch dazu gefunden habe. Also es gibt auf Englisch so ein Buch, das heißt Why Birds Matter. Da wird das auch so ein bisschen beschrieben, aber schon eher, richtet sich eher an so ein wissenschaftliches Publikum auch. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Und ganz oft haben das Leute, glaube ich, gar nicht so im Kopf, weil man Vögel oder generell Tiere, glaube ich, oft auch so isoliert wahrnimmt. Also man sieht ja viele der Wechselwirkungen auch gar nicht selber. Man sieht als Kind vielleicht irgendwie Tiere im Zoo, die sind ja auch isoliert in ihren Gehegen. Und sonst, es gibt ja auch viele Bücher über Vögel, wo dann einzelne Arten so ganz isoliert beschrieben und erklärt werden. Und dieses Zusammenspiel von Arten in der Natur, was ja einfach mega wichtig ist, weil dieses Zusammenspiel im Grunde unser ganzes ökologisches System auf dem Planeten so am Laufen hält, dazu habe ich nichts gefunden und dann ganz platt zusammengefasst gesagt, okay, dann mache ich das einfach selber. Dann fülle ich diese Lücke mal und mache daraus ein illustriertes Buch, auch illustriert, weil natürlich, ich bin Illustratorin, natürlich ist es dann illustriert. Ich wollte darin aber auch das Artensterben thematisieren. Das hängt für mich halt sehr doll zusammen, weil das, finde ich, auch nochmal klar macht, wie schlimm ist es halt, dass halt viele Arten aussterben, weil dadurch eben auch Funktionen verloren gehen im Ökosystem. Also es ist eh schlimm, also das ist ja auch, ne, das, was ihr gerade schon angesprochen habt, jede Art hat natürlich einen inhärenten Wert, ist erstmal ein krasses Wunder und für sich selber einfach mega, mega toll und wichtig. Aber es ist eben auch ein Zusammenspiel auf dieser Erde, was unglaublich wichtig ist und wo wir alle so drin gewachsen sind als Arten auf dieser Welt. Und genau das zu thematisieren, zusammen mit dem Artensterben, war mir halt total wichtig. Und es gibt auch viele Bücher übers Artensterben, aber keins, glaube ich, wo man so sagt, oh, da habe ich jetzt Lust, mir das anzugucken, weil es ja auch ein sehr schweres Thema ist. Und da, denke ich, ist Illustration auch ein sehr tolles, praktisches Mittel, um ja, Aufmerksamkeit, Faszination und auch ein bisschen eine Leichtigkeit reinzubringen und die Schönheit zu feiern, trotz all dieser schlimmen Sachen sozusagen.
Toll, also das beschreibt wirklich auf den Punkt auch, was ich empfinde, wenn ich dein Buch aufschlage. auch allein das Cover ist schon so einladend und ich finde es ganz interessant, du sagst ja auch, Stichwort Ökosystemdienstleistung, also klar, die intakten Ökosysteme sind füreinander da, fürs Gleichgewicht oder für bestimmte Dynamiken, aber auch wir als Mensch, wir sind ja nicht ausgenommen aus diesem Ökosystem. Auch wir profitieren ja davon und wir ziehen ja auch einen Nutzen daraus, ob wir wollen oder nicht.
Zwar nicht irgendein, sondern schlicht und weg unsere Lebensgrundlage. Ne? Sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Luft zum Atmen, die Klimaregulation, sei es Bestäubung oder Schädlingsreduktion oder Krankheitsregulation, Rohstoffe oder auch mentale Sachen von wegen Erholung. All das sind Ökosystemdienstleistungen, ja, ohne die wir einfach nicht existieren würden.
Ah, ich finde diesen Dienstleistungsbegriff einfach gar nicht. Aber ja, letztendlich beschreibt er das. Aber ich finde, da drin liegt ja einfach diese Tatsache, dass wir einfach auch Teil der Natur sind. Wir sind auch Säugetiere, die auf dieser Erde zusammen mit allen anderen Tieren über Milliarden Jahre so gewachsen sind und zu dem geworden sind, was wir jetzt sind. Und alle Systeme auf der Erde eigentlich, von denen wir abhängig sind, sind halt Ketten so von handelnden Arten, die alle irgendwelche Dinge tun. Die machen das ja auch nicht für uns als tolle, nette Dienstleistung, sondern die machen das einfach, ne, weil sie irgendwas essen oder rumfliegen und Dinge tun, einfach verwerten, ausscheiden, was auch immer. Aber das alles ist halt so über so lange Zeit so krass zusammengewachsen, dass das jetzt ein komplettes System ist, was halt uns alle so am Laufen hält.
Absolut. Und Thema Fressen hast du gerade schon erwähnt. Natürlich Nahrungsnetze, wenn wir jetzt mal inhaltlich einsteigen, fressen, gefressen werden. Verschiedene trophische Ebenen, also Vögel werden gefressen oder Stichwort Greifvögel fressen andere, sind also Teil dieses wichtigen Nahrungsnetzes ökologischen Gleichgewichts. Und auch wenn wir das jetzt wieder auf den Menschen beziehen würden, wichtige Gegenspieler, Stichwort Mücken oder andere Insekten, beispielsweise die Mehlschwalbe, die jetzt mal eine Zahl dafür nennen, 100.000 Insekten ungefähr pro Brut verfüttert, darunter auch viele Mücken. Oder du hast in deinem Buch den Kaffeekirschkäfer aufgegriffen. Magst du dazu was sagen?
Genau, das ist ein winzig kleiner Käfer, der einfach sehr gerne die Früchte frisst auch, die dann später eigentlich Kaffeebohnen werden sollten. Und der ist sehr, sehr klein, der ist, glaube ich, 2 Millimeter groß oder so und richtet aber in Kaffeeplantagen einen Schaden von rund 500 Millionen US-Dollar im Jahr an. Also ja, für seine Größe ganz schön doll auf jeden Fall. Und da gibt's halt auch Vögel natürlich, die den gerne fressen. Und wenn aber der Kaffee halt auf so riesigen Monokulturplantagen angebaut wird, dann ist das jetzt nicht so attraktiv für die Vögel, da rumzuhängen. Und deswegen ist Kaffee, der so bewaldet zum Beispiel angepflanzt wird und dann eben auch ökologisch angebaut werden kann, da gibt's gar nicht so viel Schaden durch diesen Kaffeekirschkäfer, weil da eben auch die ganzen Vögel rumhängen, die den auch fressen. Also da kann man sich auch das System sehr gut so zu Nutzen machen.
Also es ist ja auch etwas, was wir auch teilweise bei uns in unseren Breiten in Mitteleuropa haben, diese gemischten Kulturen zum Beispiel, ne? Oder dass wir Hecken pflanzen als zum einen als Trenner, aber auch eben als Lebensraum für Vögel und andere nicht Nutztiere, so will ich es nicht nennen, aber Wildtiere, die eben auch einen Nutzen haben, gleichzeitig für uns. Und das finde ich immer wieder schön zu sehen, wie praktisch das funktionieren kann.
Absolut. Oder Beispiel Eichenprozessionsspinner oder Beispiel Borkenkäfer, die von Dreizehnspechten sehr gern konsumiert werden. Oder Nagetiere, wo man sich früher oder auch heute noch freut, wenn die Eule oder der Falke bei einem brütet und da vielleicht hier und da mal ein kleines Mäuschen nimmt. Finde ich sehr greifbar. Genauso wie die Samenverbreitung, um jetzt mal zum nächsten inhaltlichen Thema zu kommen. Das finde ich auch sehr gut vorstellbar. Wir brauchen Vögel und viele Pflanzen sind auch speziell an Vogelarten angepasst. Das coolste Beispiel finde ich tatsächlich die Häher. Weil irgendwie jedes Land oder nicht jeder Baum, aber schon einige haben so ihre eigenen Häher, die sie brauchen.
Ich finde auch mal spannend, man denkt immer, das ist irgendwie nur so ein Phänomen der Tropen, wo früchtefressende oder samenfressende Vögel ja den Wald pflanzen. Aber wir haben das eben auch in unseren Breiten mit dem Tannenheer, mit dem Eichelheer. Aber auch, ich sag mal so, die 0815-Vögel, Singdrossel, Misteldrossel, die Mistelsamen fressen und die verbreiten. Oder auch Holunderbeeren. Schaut einmal, wenn ihr in der Agrarlandschaft seid und ihr seht so Masten auf den Feldern stehen, dann sind ganz oft an den Masten stehen Holunderbüsche, wo dann wahrscheinlich ein Vogel saß und den Kot mit den Samen ausgeschieden hat. Und dann sind da die Büsche neu gewachsen. Also das finde ich immer wieder faszinierend, wie sich die Natur quasi selbst hilft.
Ich finde das auch so toll, sich vorzustellen, okay, wie anders sähe einfach unsere direkte Umgebung auch aus, wenn jetzt die Vögel nicht da wären. Das kann man natürlich nur fiktiv sich überlegen, weil man jetzt nicht ein Paralleluniversum ohne Vögel hat. So. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden, wenn die Vögel nicht da sind. Und das sind eben auch diese kleinen Beispiele. Ne? Efeu zum Beispiel wird, glaube ich, ausschließlich durch Vögel verbreitet über die Beeren. Und dann kann man sich das echt vorstellen, wenn man draußen irgendwo eben so ein Holunder oder den Efeu oder irgendeine Pflanze sieht. Ah ja, die ist wahrscheinlich wegen einem bestimmten Vogel an der Stelle jetzt.
Oder Stichwort Schärfe. Ist es nicht auch so, dass zum Beispiel Chilis oder ähnliche mit diesem scharfen Stoff Capsaicin, heißt der, glaube ich, der bei uns dieses Brennen als Schärfe und deshalb von Säugetieren nicht gerne gefressen wird, was für die Pflanze auch Sinn macht, weil die haben teilweise dann Magen, wo die Samen vielleicht zerstört werden, die irgendwie aggressiver sind. Aber Vögel empfinden diese Schärfe gar nicht. Die haben gar nicht die Sensoren dafür oder die Rezeptoren. Und das heißt, die fressen die und verbreiten die Samen und die Samen bleiben im Vogelmagen gut heile. Und da wächst dann die neue Chilischote.
Spannend fand ich auch ein Themengebiet, was du angeschnitten hast in deinem Buch, nämlich den Nährstofftransport. Das ist etwas, was, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn wir zum Beispiel mal auf die See gehen, also in die Ozeane, da haben wir Seevögel, die fressen in der Regel Tiere aus dem Wasser. Ob sei es Fisch oder Tintenfische, was auch immer, Mollusken vielleicht. Und dann fliegen sie aber an Land, wo sie für gewöhnlich brüten, also sei es eine Insel oder die Küste des Festlands, und dann hinterlassen sie dort ihren Kot. Das heißt, wir haben hier einen großen Transport von Nährstoffen aus einem Lebensraumtyp in einen anderen. Und diese Kreisläufe, die gar nicht so eindeutig sind, aber so wichtig. Also finde ich immer wieder faszinierend. Das hast du sehr schön hervorgehoben in deinem Buch.
Ja, danke. Das ist ja auch was, wenn wir jetzt so uns die Arktis vorstellen, die Tundra mit diesen kleinen, so krautigen Pflanzen, dann denkt man ja erstmal, okay, da gibt es halt diese Pflanzen, die sind da halt einfach und dann sind da halt auch die Vögel. Aber dass das unmittelbar zusammenhängt und vielleicht auch eine bestimmte Pflanzengemeinschaft nur da ist, weil da zum Beispiel eine Vogelart brütet, die jetzt irgendwie eher Krabben frisst oder eher Fische und das halt total unterschiedlich sein kann, daran denkt man, glaube ich, erstmal gar nicht. Aber es hängt halt total zusammen.
Ja, oder wenn wir vorhin auch bei der Samenverbreitung waren und da auch nochmal einen Schritt zurückgehen zur eigentlichen Bestäubung, die ja stattfinden muss, damit sich ein Samen ausbildet. An was für Vögelarten würdet ihr da denken beim Stichwort Bestäubung?
Also in erster Linie, glaube ich, den Kolibri.
Ja, ich glaube auch, der kommt den meisten zuerst in den Sinn. Aber es gibt ja noch ganz viele koevolutive entstandene Arten, die dem Kolibri ähnlich sehen. Nektarvögel in Asien und Afrika oder die Kleidervögel in Hawaii. Was gibt's noch?
Honigfresser.
Honigfresser, genau.
Oder Pinselzungen, die Loris.
Ach, die Loris, ja, die Papageien.
Die tatsächlich so eine bürstige, wie so eine kleine Strohhalm-Reinigungsbürste, so könnt ihr euch die Zunge vorstellen, die tatsächlich Nektar konsumieren. Und, was Martin auch schon gesagt hat, so eine Koevolution. Also sind spezielle Pflanzen, gerade zum Beispiel bei so sehr langen röhrenförmigen Blüten, wo dann nur der Kolibri mit dem ganz langen Schnabel reinkommt und die Blüten damit eben bestäubt. Und im Zuge dessen werden Samen gebildet. Das ist schon cool. Also das sind nicht nur Insekten, Das sind auch viele Vögel, die unsere Pflanzen bestäuben.
Ja, und das mit der Koevolution finde ich mega spannend. Das habe ich gar nicht in meinem Buch geschrieben, aber das ist auch bei den Heeren so, dass die einfach, die sind ja sehr lange gewachsen oder haben sich entwickelt als Art zusammen mit so fruchttragenden Bäumen. Und die haben richtig so besondere Körperstrukturen, um Samen zu verbreiten. Also der Tannenheer hat diesen Unterzungensack, um da Samen so reinzulegen. Und der Eichelheer hat irgendwie so eine besonders dehnbare Speiseröhre, weil der dann, wenn der weit fliegt, der kann ja nicht nur irgendwie die Samen alle in seinem Schnabel so festhalten, wenn er die woanders verbreiten will, sondern der hat die dann halt in seiner Speiseröhre, kann die wieder so rauswürgen. Und ich finde, sowas zeigt halt auch, wie doll das halt zusammenhängt, weil das halt wirklich auch in den Körpern der Vögel angelegt ist.
Bis zu 12 Eicheln, habe ich im Nabu-Vogelbuch geschrieben, kann der Eichel ja gleichzeitig transportieren mit dieser Speiseröhre und Kehlsackvorrichtung. Und ist schon verrückt. Und ja, anders würde so eine Eichel nicht mal eben vom Wind einen Kilometer getragen werden. Da passiert bei Eicheln relativ wenig Windverbreitung, sondern die sind tatsächlich darauf angewiesen auch, dass so ein Eichelherr oder andere Vogelarten die transportieren als Nahrung, teilweise auch vergraben und Nahrungsdepots anlegen und nicht alle wieder ausbuddeln. Und da wächst dann eben eine neue Eiche. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, das hast du direkt bei deinem Vorwort als Abbildung auch noch. Den Diademherr, so eine ganz tolle blaue Heerart aus Nordamerika, die dann eben Kiefernsamen sozusagen für Kiefern zuständig ist. Oder ich glaube, der andere war der Mongolenheer, oder? Der dann, was waren es, Mandeln, glaube ich, verbreitet.
Ja, so rosa blühende Mandelbüsche.
Ja, und ich finde auch gerade, wenn es so enge Beziehungen zwischen Vögeln und anderen Organismengruppen, Pflanzen, andere Tiere gibt, dann fällt es auch noch schneller auf, wenn irgendwas im System nicht stimmt. Und deswegen finde ich auch das Thema Bioindikatoren, das ist jetzt auch wieder so ein etwas sperriges Wort, aber quasi Vögel sind sehr gute Bioindikatoren für Missstände in der Natur, im Ökosystem. Also sie zeigen relativ schnell an, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn die Bestände zurückgehen, so wie wir es bei den Feldsperlingen zum Beispiel haben, dann ist klar, irgendwas ist hier im Argen und wir müssen herausfinden, was das ist. Also das ist etwas, was dann vielen anderen Arten auch zugutekommt, denn wenn es der einen Art gut geht, dann geht es in der Regel auch den meisten anderen im selben Lebensraum ja auch wieder besser, ne? Und deswegen sind Vögel aus der Sicht des Naturschutzes, aber auch natürlich aus vielen anderen Aspekten betrachtet, sehr, sehr wichtige Organismengruppen.
Ja, voll. Und ja, Vögel des offenen Landes, denen geht es ja sehr schlecht in Deutschland, was natürlich dann auch viel über den Zustand der Landwirtschaft aussagt oder die Auswirkungen davon.
Absolut. -42% unserer EU-Agrarvögel in den letzten 40 Jahren. Das ist schon ein sehr deutliches Signal. Und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, wenn wir auf die Vögel einfach weltweit, auf Großregionen gucken. EU, 600 Millionen Vögel weniger als vor 40 Jahren. Das ist einfach auch eine riesen Biomasse, die da fehlt. Und dazu natürlich alle Rollen, die diese Vögel in Ökosystemen ausführen.
Total. Wir denken ja beim Artensterben immer erstmal natürlich an das konkrete Sterben der Arten, aber Populationsrückgänge sind halt auch richtig krass und dramatisch. Also haben natürlich am Ende auch vielleicht dann die Folge, dass die Art irgendwann ausstirbt, wenn die Population zu stark zurückgegangen ist, aber auch sonst, wenn die Art nicht ausstirbt, aber einfach die Populationen stark zurückgehen, ja, das ist sehr dramatisch.
Ich finde auch ein sehr greifbares Thema, vielleicht das als letztes, das wir mal anschneiden, ist das, was du in deinem Buch als Tatortreiniger bezeichnet hast. Finde ich einen sehr passenden Namen. Was steckt dahinter?
Genau, also die Tatortreiniger, das so bezeichne ich die Geier, die ja reine Aasfresser sind und quasi ja Kadaver aus der Landschaft. Man hat es auch nachgemessen, quasi dreimal schneller daraus nehmen, als das Säugetiere machen, die Aas fressen. Das heißt, sie ja bereinigen die Landschaft eigentlich von diesen Kadavern und das hat halt auch einen konkreten gesundheitlichen Effekt, weil dann eben bestimmte Seuchen nicht verbreitet werden. Also die sind mit so einer ganz aggressiven Magensäure ausgestattet, die Cholera und Tollwut komplett zersetzen kann. Das finde ich so krass. Geier waren halt vor 35 Jahren noch die häufigsten Greifvögel der Welt, so ziemlich weit verbreitet und sind echt in den letzten 35 Jahren mega stark zurückgegangen. Und man hat das jetzt messen können in so ehemaligen Geiergebieten, wo man dann gesehen hat, okay, die Tollwut hat da zugenommen, halt in den Gebieten, wo die nicht mehr da sind. Da sind die Kadaver halt länger draußen, werden vielleicht auch von wilden Hunden oder so gefressen und anderweitig verbreitet. Und ich glaube, 4% mehr Menschen sterben da an Tollwut, was konkret über 100.000 zusätzliche Tote im Jahr sind, wo man sagen kann, die sterben wirklich konkret, weil die Geier nicht mehr da sind. Also so eine ganz krasse, konkrete Wechselwirkung.
Ja, und die Ursachen dafür sind oftmals vielfältig, aber wir wissen zum Beispiel, dass auch medizinische Versorgung unserer Nutztiere, nämlich in dem Fall der Wirkstoff Diclofenac, zum größten Teil dazu beigetragen hat, dass viele Geierbestände einfach eingebrochen sind. Die Nutztiere werden damit behandelt, die Geier fressen das und das führt dann ja zu Schäden, zu Organschäden und dann letztendlich auch oft zum Tod dieser Tiere. Aber nicht nur das, also auch wenn wir mal in die EU gehen und aktuell können wir zum Anlass nehmen, den relativ großen Einflug der Gänsegeier nach Deutschland, jetzt im Mai, Juni. Die kommen ja aus Frankreich, Spanien in der Regel. Und da ist es so, dass die EU zum Beispiel vorschreibt, ob Kadaver in der Landschaft verbleiben dürfen oder nicht. Also da geht es natürlich um die Einschränkung von Tierseuchen. Aber eben genau diese Verordnung hat dazu geführt, dass es den Geiern zum Beispiel in südeuropäischen Ländern eher schlecht als recht geht, weil es eben kaum noch Kadaver gibt. Und man muss dann wirklich gezielt nachhelfen.
Ja, ein sehr greifbares Beispiel. Und ich denke, das hat so einen kleinen Eindruck vermittelt, was eigentlich die Vögel, auch wenn man das jetzt mal so konkret beleuchtet, für uns Menschen, für direkten, in Anführungsstrichen, Nutzen haben. Und da haben wir jetzt noch gar nicht Themen behandelt, auch wie mentale Gesundheit. Es gibt Studien, da haben wir auch schon teilweise viel berichtet mit mentaler Gesundheit, die steigt, wenn man Vogelstimmen hört, oder mit Altersheimen, die Vögel füttern, wo es Studien gibt, dass die dann tatsächlich auch irgendwie länger leben und gesünder sind und glücklicher mental. Also da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu erzählen. Aber für euch vielleicht das hier als kleiner Eindruck, warum wir Vögel brauchen. Und Sarah hat es ja am Anfang schon super schön gesagt. Wir brauchen sie auch einfach, weil sie wunderschön sind und weil sie natürlich auch so einen Wert haben in dem ganzen gewachsenen Ökosystem als Wunder der Evolution, wie wir letztendlich auch.
Und zum Abschluss ein schönes Zitat aus deinem Buch, Sarah, was sehr gut zum heutigen Thema passt, aus deinem Buch Die Welt in einer Eierschale. Zum Schluss möchte ich doch noch auf einen Aspekt hinaus, weswegen ausschließlich wir Menschen die Vögel brauchen, um nicht die Hoffnung zu verlieren. Und ich denke, das rundet das ganze Thema doch bestens ab.
Wunderschöner Satz, wirklich.
Danke.
Ja, danke dir, Sarah.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, Sommer, Zeit der Insekten. Es schwirrt und surrt überall. Und das ist natürlich auch die Zeit der Umweltbildung, der Weiterbildung. Und dafür bieten wir euch oder der Nabu Nordrhein-Westfalen im Speziellen eine kostenlose Webinarreihe an, nämlich Insekten für alle.
Da könnt ihr verschiedenen Webinaren, sei es über Käfer, sei es über Heuschrecken, zum Beispiel unsere einheimischen Käfer, wäre am 10.9., also im September diesen Jahres. Da könnt ihr euch einfach kostenlos für anmelden. Schaut da doch vorbei bei nabu-nrw.de/termine@insektenkunde. Werden wir euch natürlich auch in die Shownotes packen. Und wenn ihr schon mal dabei seid beim Surfen, guckt doch auch vorbei bei nabu.de/termine. Da könnt ihr natürlich gucken, was geht bei euch vor Ort, auf was habt ihr Lust. Ihr könnt das filtern nach Orten, nach Aktionstypen. Und damit helfen jetzt im Sommer bei Arbeitseinsätzen, bei Exkursionen, Fledermäuse beispielsweise, Insekten. Schaut da vorbei, da machen die Ortsgruppen ganz, ganz viele tolle Sachen.
Und dann bleibt uns noch der Vogel des Tages, der Bird of the Day, der tatsächlich auch mit der heutigen Folge mit dir, Sarah, zu tun hat. Und wir hören uns erst einmal an, wie der so singt.
Sarah lächelt schon.
Ich finde auch schön, Sarah, dass du die Augen schließt. Also das scheint ein Herzensvogel für dich zu sein.
Ich liebe diesen Gesang so sehr.
Ja.
Bevor wir es auflösen, noch ein paar Sachen dazu. Oder vielleicht erstmal die Frage, es ist der Covervogel von deinem Buch. Wie kam es dazu? Erkläre es, ohne den Vogelnamen zu verraten.
Also, man muss sagen, er ist mein Lieblingsvogel. Das kann ich ja jetzt zum Glück sagen, weil ihr mich nicht vorher gefragt habt, was mein Lieblingsvogel ist. Und genau, das war auf jeden Fall ein großer Grund, warum ich den aufs Cover gesetzt habe. Ich liebe Vögel mit großem Schnabel. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp dann dadurch auch. Und ja, der ist in Deutschland auch bedroht. Ich wollte auch einen Vogel aufs Cover setzen, der eben tendenziell eher bedroht ist aktuell. Genau, das waren so die Gründe.
Ich finde übrigens auch schön auf dem Cover, das wirkt so, als würde er die Welt so ein bisschen so in seine Obhut nehmen und beschützen.
Ja.
Also ganz tolles Cover, ja.
Danke.
Ja, vielleicht für euch da draußen als Tipp. Also wir haben ja einen Wartvogel, eine Limicole, und zwar nicht irgendeine, sondern die größte, die wir in Europa haben, beziehungsweise auch fast die größte der Welt. Es gibt noch den Isabel, der noch ein kleines Stückchen größer ist. Sarah hat schon gesagt, es ist ein bedrohter Vogel, der brütet auf Wiesen. die Bestände da werden auch teilweise wirklich sehr aufwendig geschützt oder müssen aufwendig geschützt werden mit Elektrozäunen gegen Raubsäuger, weil einfach die Population und die Gebiete so lokal nur sind, dass man da wirklich jedes Küken behüten möchte. Und ich glaube, das Auffälligste ist wirklich der Schnabel. Du hast schon gesagt, lang, und er ist auch noch sehr stark bananig.
Bananig, genau. Die Art kommt nur noch in ungefähr 2800 Brutpaaren in Deutschland vor. Im Winter sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir auch größere Rastbestände von Individuen aus Skandinavien und vielleicht auch Osteuropa dabei. Da haben wir um die 120.000. Und ich glaube, wir können an der Stelle langsam mal aufklären.
Das kann Sarah machen, finde ich.
Genau, das darfst du gerne sagen.
Es ist der Brachvogel.
Sehr schön, genau. Direkt.
Früher der große Brachvogel, heute wurde er umbenannt in nur noch Brachvogel. Dann gibt es auch noch den Regenbrachvogel, der ist ein bisschen kleiner. Ja, ich würde sagen, mit diesem wundervollen Gesang beenden wir langsam die Kategorie und auch diese Folge. Möchten wir natürlich auf unser Social Media vom NABU-Bundesverband, wo wir auch immer kleine Infos zum Bird of the Day geben. Und auch einen kleinen Werbeblock, Sarah, für dich an der Stelle. Schaut da mal vorbei bei Sarah auf der Website sarah-heuzeroth.de. Da sieht man, was du so malst und treibst. Und da kann man natürlich auch dein Buch sehen. Die Welt in einer Eierschale. Und nicht nur das Buch, nämlich es kommt jetzt im Juli noch was Schickes Neues auf den Markt von dir.
Und zwar gibt es ein Gemüsevogelbuch. Das erscheint bei Dressler Illustro, beziehungsweise ich glaube, zur Ausstrahlung dieser Folge ist es schon erschienen, wenn ich das richtig erinnere. Also ab dem 10. Juli kann man das bekommen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe es hier schon neben mir liegen, weil es jetzt schon vorab Exemplare gibt. Es ist sehr schön geworden. So viel kann ich schon verraten.
Also ich freue mich auch schon drauf und bin ganz gespannt, welche Vögelchen du da abgebildet hast und beschrieben hast. Und es war ganz toll, dass du bei uns zu Gast warst und über die Wichtigkeit der Vögel und der Vielfalt und der Vogelmasse einfach gesprochen hast. Und ja, ich bin ganz motiviert und freue mich auf noch mehr, was da kommt. Und folgt gerne Sarah bei Instagram auch. Ja, dann verpasst ihr kein Buch mehr von ihr.
Damit auch vielen Dank von meiner Seite und ich denke auch von allen Zuhörenden an der Stelle. Schön, dass du da warst. Viel Erfolg bei deiner wundervollen Arbeit weiterhin.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und damit, ihr da draußen, habt einen wundervollen Tag. Denkt dran, abonniert hier unseren kleinen Podcast. Drückt das kleine Glöckchen, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst uns gerne Bewertung da.
Schreibt uns an vogelpodcast@nabu.de und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Reingezwitschert.
Macht's gut, ihr alle. Tschüss.
Bis dann. Tschüss, Sarah.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.